Brüder und Schwestern im Herrn, wir haben es am 1. und 2. November eines jeden Jahres praktisch mit einem Doppelgedenken zu tun, wobei diese beiden Gedächtnisse auch nicht voneinander getrennt werden können. Am 1. November Allerheiligen, wir haben es gestern gefeiert, denn da richtet die Kirche ihren Blick auf die Verstorbenen, insofern sie am Ziel ihres Lebens sind, insofern sie in der unumkehrbaren Heiligkeit im Angesicht Gottes stehen und das Angesicht Gottes schauen. Heute, einen Tag später, haben wir es mit den sogenannten armen Seelen zu tun. Unser Blick richtet sich auf die armen Seelen, die deswegen arm sind, weil sie eben noch nicht in der Anschauung Gottes sind, weil sie noch nicht am Ziel ihrer Bestimmung sind, weil sie noch nicht vollkommen heilig sind und deswegen noch büßen müssen. Und diese Buße am Läuterungsort oder wie wir sagen, am Fegefeuer leisten und vollbringen müssen. Aber auch die armen Seelen sind insofern getröstet, als sie auch wissen, dass sie nicht verloren sind, sondern dass sie nach Erledigung ihrer Buße, nach Ablauf und Vollendung ihrer Läuterung dann zu der Schar der Heiligen gezählt werden, sozusagen dann von aller Seelen auf die Seite von aller Heiligen gehen werden. Und das ist zugleich eben auch eine Betrachtung der Kirche, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. An aller Heiligen betrachtet die Kirche sich selbst, insofern sie am Ziel gekommen ist, in den Seelen der Heiligen. An aller Seelen betrachtet sich die Kirche und gedenkt ihrer und weiß sich verpflichtet ihnen gegenüber zur stellvertretenden Sühne, weil ja auch die Verstorbenen am Läuterungsort zur Kirche gehören. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir sprechen von der triumphierenden und von der leidenden Kirche. Am Allerheiligen Tag von der triumphierenden, die in der Herrlichkeit sind, die in der Freude sind, und die leidende Kirche, die am Läuterungsort sich befindet, deren Sehnsucht noch nicht gestillt ist, deren Leiden darin besteht, und das kann gewaltig sein, dieses Leiden. Das sollten wir nicht unterschätzen. Das Leiden im Fegefeuer kann nicht und muss nicht etwa geringer sein wie das ewige Leiden in der Hölle. Das Leiden in der Hölle und das zeitlich begrenzte Leiden im Fegefeuer unterscheiden sich nicht notwendig durch ihre Intensität, durch die Intensität des Leidens, sondern nur dadurch, dass das Leiden im Fegefeuer begrenzt ist. Mit der Wiederkunft Christi am jüngsten Tag wird es nämlich dann auch kein Fegefeuer mehr geben. Da gibt es nur noch die Geheiligten und die Vollendeten im Himmel und die Verdammten in der Hölle. Aber wie gesagt, die armen Seelen werden einmal doch in den Himmel kommen. Aber hüten wir uns, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wie ich das schon hier in der Gemeinde gehört habe, wenn da solche Sätze kursieren wie das bisschen Fegefeuer. Schlimm, schlimm, schlimm. Katholisch ist das nicht, auch wenn es so ein bisschen dresdlich klingt. Machen wir den Leuten nichts vor, was schön klingt, sondern wir schulden den Menschen die Wahrheit, Den Leuten was Schönes zu erzählen, was der Wahrheit nicht entspricht, ist eine schwere Verfehlung gegen die Nächstenliebe. Auch wenn so nett gemahnt wurde, na, wie man das manchmal ja so hören kann. Da heißt es also auch aufzupassen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die armen Seelen im Fegefeuer machen uns aber auch eines deutlich, dass Gott nämlich unerbittlich gerecht ist. Es gibt ja diese Rede von der Gerechtigkeit Gottes praktisch nach Konziliar überhaupt nicht mehr. Da wird es nur noch gesäuselt von der Liebe und von der Barmherzigkeit. Das ist alles so wunderbar. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das sind zunächst einmal nur Luftblasen, gefüllt mit warmer Luft. Schön hört sich das an, aber das ist eine große Täuschung. Gott ist gewiss, fast hätte ich gesagt, unendlich gerecht. Ich sage gleich noch etwas dazu. Barmherzig, aber er ist auch ebenso unendlich gerecht. Warum habe ich einen Vorbehalt gemacht im Moment bei der unendlichen Barmherzigkeit Gottes? Weil darüber natürlich auch wieder Täuschungen entstehen können. Da kann man sagen, oh Gott ist unendlich barmherzig und so weiter und da ist schon alles in Butter. Nein. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, der Mensch ist stärker in einer Beziehung jedenfalls als die Allmacht Gottes. In einer Beziehung ist der Mensch stärker als die Allmacht Gottes. Haben Sie das schon mal gehört? Nee, sind die allerneueste, die ich Ihnen erzähle. Ganz und gar nicht. In welchem Punkt ist denn der Mensch stärker als die Allmacht Gottes? In seinem freien Willen? Wieso denn das? Ganz einfach deswegen, weil Gott seiner Allmacht eine Beschränkung auferlegt. Und diese Beschränkung ist gewissermaßen die rote Linie, in der und mit der Gott trotz seiner Allmacht den freien Willen des Menschen absolut und unerbittlich respektiert. Wer Gott ablehnt aus freiem Willen, wer seine Barmherzigkeit ablehnt aus freiem Willen, wird sie nicht haben. Weil Gott den Menschen peinlich, peinlich ernst nimmt. Gott schenkt dem Menschen nicht einen freien Willen und hat ihn nicht als sein Abbild erschaffen, um nachher zu sagen, komm, alles Blödsinn, was schert mich das alles? Komm in den Himmel, auch wenn du mich nicht willst. Gott respektiert den freien Willen des Menschen so sehr. Und damit will ich noch einmal das für Sie vielleicht Unbegreifliche unterstreichen, was ich eben gesagt habe und was Sie vielleicht noch gar nicht glauben wollen, dass der Mensch die Allmacht Gottes besiegen kann. Schauen Sie aufs Kreuz. Der Allmächtige lässt es zu, ganz ohnmächtig zu sein gegenüber den Händen, die er geschaffen hat und die ihn jetzt ans Kreuz bringen und töten. Das ist der freie Wille des Menschen. Das ist erschütternd, ja. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ein Eia-Popeia-Christentum, wie das nach dem Konzil hier praktiziert wurde, in Deutschland, aber auch woanders, aber gerade in Deutschland und was in Deutschland passiert, weiß ich ja selbst aus eigener Erfahrung. Das hat es nie gegeben und gibt es nicht und wird es nie geben. Oder sie ist total verfälscht eben. Da steht Christentum drauf, was aber damit nichts zu tun hat. Das Allerheiligen, aller Seelen gedenken, führt uns die unerbittliche Gerechtigkeit Gottes vor Augen. Nur der Heilige kann vor sein Antlitz treten, denn nur der Heilige kann überhaupt den Anblick Gottes, die Herrlichkeit Gottes ertragen. Wir sehen die Herrlichkeit Gottes nicht so, wie man auf der Bild gucken sagt, auch wie schön. Sondern wir können die Herrlichkeit Gottes nur ertragen, wenn wir ein reines Herz haben. So wie wir es gestern in den Seligpreisungen doch gehört haben. Selig, die reinen Herzen sind. Sie werden Gott schauen, aber auch nur die. Und wenn sie es nicht haben, dieses reine Herz, Fegfeuer. Läuterungsort. So einfach ist das. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir spielen in der Kirche völlig zu Unrecht, aber mit der größten Selbstverständlichkeit. Die Leute hören sich sie auch an und erzählen sich dann, auch heut, da konnte man sich aber wirklich was mitnehmen, ne? Aus der Predigt. Gerechtigkeit und Barmherzigkeit werden gegeneinander ausgespielt. Das geht überhaupt nicht. Welchen Sinn hat denn eigentlich die Barmherzigkeit? Die Barmherzigkeit hat nur den Sinn, der Gerechtigkeit zur Vollendung zu verhelfen. Die Barmherzigkeit hat keinen Selbstzweck. Die Barmherzigkeit wird es auch nicht ewig geben. Das Reich Gottes ist ein Reich, Christkönigspräfation, ein Reich der Gerechtigkeit, nicht der Barmherzigkeit. Warum denn der Gerechtigkeit, nicht der Barmherzigkeit? Schon deswegen, weil dann, wenn eine universale, globale, heißt das hier heute, Gerechtigkeit da ist, errichtet ist, man keine Barmherzigkeit dann mehr braucht. Die erledigt sich dann praktisch von selbst. Wie kann denn deutlich gemacht werden, dass Barmherzigkeit nichts anderes ist als ein Steigbügelhalter für die Gerechtigkeit? Mal wieder meine bekannte Geste ans Kreuz. Schauen Sie aufs Kreuz. Was bedeutet das Erlösungsopfer Jesu Christi? Wer ist der Adressat des Erlösungsopfers Jesu Christi? Wir würden sagen, für mir, natürlich mir. Wer denn sonst? Stimmt aber gar nicht. Zuerst sind nicht wir die Adressaten des Erlösungsopfers, wir Menschen, sondern wer? Der Vater. Der Vater im Himmel. Wieso denn das? Weil das Erlösungsopfer Jesu Christi, das Sündopfer und Sühnopfer Jesu Christi, die Sünde, das Unrecht der Menschheit gegenüber dem Vater tilgt und zunächst einmal die Gerechtigkeit gegenüber dem Vater herstellt. Christus geht ans Kreuz, um dem Vater seine Rechte, die wir ihm geraubt haben durch die Sünde und weiterhin rauben, wiederherzustellen. Das ist der erste Sinn und Zweck des Kreuzes. Pah. Merken Sie, was wir im Grunde genommen mit der allergrößten Selbstverständlichkeit für so ein Klischee-Christentum leben? Das hat doch überhaupt keiner auf dem Schirm, ich will keinem zu nahe treten. Dass das Kreuzesopfer zunächst den Vater zum Adressaten hat. Und erst jetzt sozusagen, aber durch die gleiche Handlung, durch die eine selbst, sich selbst identische Handlung der Erlösung oder das sich selbst identische Erlösungswerk, wird jetzt der Mensch erlöst aus Barmherzigkeit. Uns kann die Barmherzigkeit Gottes zuteil werden, weil die Gerechtigkeit gegenüber dem Vater wiederhergestellt ist. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, sehen Sie, wo man die Gerechtigkeit Gottes leugnet, da ist dann natürlich auch kein Platz mehr für Ungerechtigkeit, für Sünde. Na, wer redet denn in der Kirche noch von Sünde? Außer mir, naja, los ein Babble mit seiner Sünde. Wo ist denn da noch ein Platz für Buße? Wo ist denn da noch ein Platz für Sühne? Das erledigt sich doch von selbst. Dann ist aber auch kein Platz mehr für Fegefeuer da. Dann ist auch kein Platz mehr für die armen Seelen da. Dann ist auch kein Platz mehr da, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, für alle Seelen, wenn es die Gerechtigkeit Gottes nicht gibt. Dann wird das alles überflüssig. Dann können wir das als Blödsinn geradezu in die Tonne treten. Dann ist das sinnlos. Merken Sie, was da dran hängt. Merken Sie, was da dran hängt, an dieser Gerechtigkeit Gottes. Aber ich frage Sie, ist denn das nicht auch eine Notwendigkeit, diese Gerechtigkeit? Stellen Sie sich doch mal vor, es wäre alles nur Barmherzigkeit. Da haben wir jetzt da diese islamistischen Morde da in Nizza wieder gehabt. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, machen wir über alles den Mantel der Gerechtigkeit drüber und lassen der Barmherzigkeit und lassen die Gerechtigkeit beiseite. Was ist denn dann mit den Opfern? Ist Barmherzigkeit nicht das, was den Tätern zugute kommt? Und wer lässt den Opfern Gerechtigkeit gegenüber walten? Merken Sie nicht, dass das himmelschreiendes Unrecht ist, was da passiert? Aber es ist in unserer Kirche seit dem Konzil, in der sogenannten Verkündigung, selbstverständlich. Es klingt schön, wunderbar, herrlich. Kann man sich was mitnehmen von der Predigt? Sie merken, dass ich da sehr sarkastisch werden kann. Es hat keinen Selbstzweck. Sondern ich will da so, um sie aufzurütteln aus diesem betäubenden Fusel, den sie überall hören. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ist denn die Gerechtigkeit nicht eine unabdingbare Forderung der Liebe? Heißt denn Liebe nicht, jedem das zukommen zu lassen, was ihm zukommt, jedem sein Recht zu lassen und jedes Unrecht, das jemandem angetan wurde, wieder als Recht wiederherzustellen? Sei es der liebe Gott, sei es mein Mitmensch, sei es mich selbst. Ich tue mir selbst Unrecht, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Grobes Unrecht, wenn ich nicht nach Heiligkeit strebe, ist Ihnen das klar? Wenn ich nicht für mich will, was Gott für mich will, dann tue ich mir selbst Unrecht, dann bin ich lieblos gegen mich selbst. Jeder Mensch schuldet sich selbst die Heiligkeit. Das ist die Botschaft von aller Seelen oder eine der Botschaften. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, nur unter dem Horizont der Liebe, weil Gott wesentlich Liebe ist, deswegen muss er gerecht sein und darf nicht fünf Grade sein lassen. Aber wer zu schwach ist, um die Gerechtigkeit wiederherzustellen, die er durch die Sünde verletzt hat, und das sind wir alle. Deswegen ist Gott aus Liebe auch barmherzig und geht für uns ans Kreuz. Damit andere, Dritte, stellvertretend sühnen und damit allseits die Gerechtigkeit gegenüber Gott, gegenüber dem Nächsten und auch in einer gewissen Weise, darüber kann ich jetzt nicht reden, gegenüber sich selbst herstellen zu können. Merken Sie, wie wunderbar das ist. Das hat alles zu tun mit der Liebe. Es in der sogenannten Verkündigung wegretuschieren zu wollen, dass Gott nicht gerecht ist aus Liebe, das ist ja hirnrissig sowas. Gerade die Liebe Gottes fordert unabdingbar seine Gerechtigkeit. Und so sind wir dann auch an aller Seelen, besonders aber im Grunde genommen rund um die Uhr, an jedem Tag aufgefordert, stellvertretend zu sühnen, zu büßen, zu opfern, fasten vor allen Dingen, für die am Läuterungsort, damit sie so schnell wie möglich ihre Gerechtigkeit erlangen und zur Anschauung Gottes kommen können. Und für uns wäre es wichtig, liebe Brüder und Schwestern, bei Lebzeiten dafür zu sorgen, dass auch für sie gebetet und geopfert wird. Ne? Sagen Sie Ihren Angehörigen, Verwandten, Ihren Freunden und Bekannten, Sie würden sich sehr täuschen, wenn Sie meinen, dass Ihnen im Tod die Augen zufallen und dann alles am Ende wäre. Im Tod gehen ihnen die Augen auf und nie mehr zu. Da beginnt die eigentliche Existenz eines Menschen erst. Das bisschen Blitzlicht hier auf der Welt, das können Sie vergessen. Aber es ist die Zeit der Entscheidung. Nach der Qualität und nach unserer Entscheidung für oder gegen Gott, für seine Barmherzigkeit vor allen Dingen, dass wir seine Barmherzigkeit ergreifen, davon wird dann auch einmal unsere Ewigkeit abhängen. Machen wir da keinen Spaß draus. Da hängt für uns alles davon ab. Und ich wünsche Ihnen nach Ihrem Ableben viele, viele Leute, die für Sie opfern und beten und fasten und stellvertretend sühnen. Dafür möchte ich Ihnen gratulieren, dass Sie die bekommen. Amen.